Vis-à-vis.
Thomas Köhler, circa 5400 Gemälde, Skulpturen, Installationen, über 70.000 Fotografien, dazu jede Menge Grafik, Architektur, Modelle und Zeichnungen, Nachlässe von Künstlern. Das ist sicher weit mehr, als man je wird zeigen können in der Berlinischen Galerie. Wie haben Sie denn das, was jetzt in der neu konzipierten Dauerausstellung zu sehen sein wird, ausgewählt? Gibt es da Neuigkeiten, neue Schwerpunkte?
Die Sammlung der Berlinischen Galerie hat wirklich viele, viele Vorteile. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle für Neuentdeckungen. Denn meine Vorgänger Eberhard Rothers und Jörn Merkert haben in teilweise sehr großen Konvoluten gesammelt. Und die 5 kunsthistorischen Abteilungen bei uns sind letztlich immer noch damit befasst, in der Sammlung zu forschen und Dinge zu entdecken, die noch nie ausgestellt worden sind. Und das ist auch bei dieser Sammlungspräsentation anlässlich unseres 50. Geburtstags der Fall. Es gibt alte Bekannte zu sehen, aber es gibt auch einige Neuentdeckungen.
Was sind denn das für alte Bekannte und was sind das für Neuentdeckungen? Vielleicht ein paar Beispiele.
Na, die alten Bekannten sind zum Beispiel solche Maler wie Anton von Werner, für die sich in den 70er Jahren überhaupt niemand interessiert hat. Und wir wissen durch eine Karteikarte, dass Eberhard Rothers in die Villa des Sponsors gegangen ist, der seinerzeit das große Gemälde, was wir zeigen, nämlich die Einweihung des Richard-Wagner-Denkmals, dort verstaubt in der Villa gefunden hat. Er hat sich dabei schmutzig gemacht und hat aber sofort erkannt, worum es sich handelt und hat dann das Bild für die Berlinische Galerie gewinnen können. Das ist für uns der Anfang der Sammlungspräsentation, denn es zeigt den Konservatismus der Kaiserzeit. Ansonsten gibt es Hanna Höch, unsere, wir sagen immer gern, so eine Hausheilige, ausführlich zu entdecken, eine der wenigen Frauen in der Dada-Bewegung. Und zum anderen eben auch Werke, die die neue Sachlichkeit vorstellen bei uns am Haus. Also wie gesagt, man kann von 1870 bis in die Gegenwart durch die Berlinische Galerie bzw. durch die Kunstgeschichte Berlins schreiten.
Punkten konnte die Berlinische Galerie in den letzten Jahren ja vor allem auch mit Sonderschauen. Nan Goldin ist da zu nennen, schon länger bevor sie jetzt in der neuen Nationalgalerie ihren Solo Auftritt hat. Arno Fischer, der Fotograf Edvard Munch, als großer, toller Aufschlag zusammen für ein Landesmuseum. Das ist schon, da kann man schon mal mit was hermachen, oder? Thomas Köhler.
Die Berlinische Galerie litt ja immer so ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht mehr der Fall, unter ihrem Namen. Berlinische Galerie, was heißt das eigentlich? Ist es eigentlich ein Heimatmuseum oder ist es eine Verkaufsgalerie? Mit beiden Vermutungen bin ich immer noch konfrontiert. Aber ja, es ging uns ganz stark darum, Dinge zu erzählen, die viele Leute gar nicht in ihrem Bewusstsein haben. Zum Beispiel, dass Edvard Munch 7 Jahre in Berlin war. Zum Beispiel, dass Max Beckmann hier viel Zeit verbracht hat. Und darum ging es uns eigentlich auch in den letzten Jahren, das immer wieder hervorzuheben, dass die Berlinische Galerie ein ausgesprochen international orientiertes Museum ist. Übrigens auch mit der Ausstellung von Nan Goldin. Wir haben sie gezeigt als jemand, der von Berlin fasziniert war, der im Rahmen eines DAAD-Stipendiums hier in der Stadt gelebt und gearbeitet hat. Und die von der Stadt dann nicht mehr lassen wollte.
Thomas Köhler, das von Ihnen seit 2010 geleitete Haus hatte letztes Jahr 174.000 Besucher. Das waren auch schon mal sogar 200.000 und ein bisschen mehr in vergangenen Jahren. Also mit Sicherheit ist es da eines der Museen in der Stadt. Ist aber kein staatliches immer gewesen oder als solches gegründet, sondern vor 50 Jahren sozusagen so privat im kleinen Kreis. Erzählen Sie doch ein bisschen mal was zu dieser doch ungewöhnlichen Gründungsgeschichte.
1975 hat sich eine kleine Gruppe von Kunstliebhabern und Kunstliebhaberinnen zusammengetan, um die Berlinische Galerie zu gründen und um sowas wie ein Gegengewicht zur Nationalgalerie zu schaffen, die ja wenige Jahre vorher gegründet worden war. Man wollte eine Plattform schaffen für einerseits die Künstler und Künstlerinnen, die in Berlin gearbeitet haben, denn die sind gerne nach Westdeutschland abgewandert, nachdem sie hier ihre Ausbildung absolviert hatten. Also einerseits ein Forum für Gegenwartskunst, aber andererseits auch darauf hinweisen mit der Arbeit der Berlinischen Galerie, dass die Stadt magnetisch zu sein scheint für Künstler und Künstlerinnen. Und das schon eine ganze Weile. Schon im späten 19. Jahrhundert, zur Zeit des Kaiserreiches sind viele Künstler und Künstlerinnen nach Berlin gekommen, weil es eine interessante Stadt war. Eine Stadt mit einem Kunstmarkt und eine Stadt, die offenbar viele Kontaktmöglichkeiten auch untereinander bot. Also diese Idee von Plattform für die in Berlin entstandene Kunst zu schaffen, das ist schon etwas sehr Besonderes. Und wir benutzen heute auch gerne den Begriff des Grassroot-Museums, denn es ist eben keine staatliche Sammlung, die sich auf einer Fürstensammlung ausruhen kann, sondern man hat bei null angefangen. Es musste wirklich alles erst für diese Idee Berlinische Galerie erworben werden. Und da sind wir immer noch dabei, so gut wir es können.
Ihr bringt ja auch wieder Künstler, Künstlerinnen vor allem ans Licht, wie Lotte Laserstein und so, und löst da einen richtigen Run auch auf dem Kunstmarkt wieder aus, ne?
Das war auch ein wenig die Idee der Gründer und Gründerin der Berlinischen Galerie, zu schauen, welche Künstler sind in der Zeit des Nationalsozialismus verfemt, verfolgt, ermordet worden und welches künstlerische Werk von Frauen ist komplett vergessen worden. Und da gehört Jeanne Mamm zweifellos dazu. Und da gibt es jetzt auch in der Neupräsentation der Sammlung eine tolle Entdeckung, ein Werk, ein Gemälde, das Jeanne Mamm gemacht hat, ein Porträt ihrer Schwester, das noch nie gezeigt wurde.
Thomas Köhler, jetzt ist ja die Berlinische Galerie seit der Gründung eine Erfolgsgeschichte, kann man schon sagen, mit Hindernissen. Von einem Charlottenburger Büro ging es zunächst ins Landwehr-Casino in der Jebenstraße hinterm Bahnhof Zoo gelegen, dann in den Gropiusbau, bis man hier im ehemaligen Glaslager heute in der alten Jakobstraße ein neues Domizil fand, eröffnet im Oktober 2004. Wie haben Sie denn diese wechselvolle Geschichte, ich sag mal auch von außerhalb oder aber auch immer bei Berlin-Besuchen miterlebt? Sie sind ja in Frankfurt geboren, da erst am Museum für moderne Kunst gewesen. Stationen hatten Sie auch im Whitney Museum in New York als Kurator in Resident, Curator in Residence. Und Wolfsburg haben Sie das dortige Kunstmuseum geleitet, bevor Sie 2010 eben die Berlinische Galerie übernahmen. Aber wie sind Sie denn, was hat Sie denn an diesem Haus gereizt, was ja nun doch eine schwierige Geschichte hatte?
Die Berlinische Galerie habe ich aus der Entfernung primär wahrgenommen an ihrem prominentesten Standort, nämlich dem Gropiusbau. Dort wurden unglaublich wichtige, auch heute noch wichtige Ausstellungen realisiert. Und dann war sie ja wirklich für eine Weile erstmal vom Fenster weg. Das war damals eine, glaube ich, fatale Entscheidung. Die Berlinische Galerie musste aus dem Gropiusbau raus wegen Renovierung. Und heute ist ja auch der Gropiusbau unter der, ja, gehört zu den Bundeseinrichtungen in der Stadt. Und 7 Jahre weg zu sein, 7 Jahre kaum sichtbar zu sein in der Stadt, das hat die Berlinische Galerie beschädigt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir seit 2004 in dem umgebauten Glaslager sind. Keine großartige Architektur, sondern zweckmäßige Räume, die die idealen Voraussetzungen für die Präsentation von klassischer Moderne, aber auch von Gegenwartskunst schaffen. Und darüber bin ich nach wie vor sehr froh. Es ist wirklich so ein bisschen so ein Hidden Champion für meine Begriffe. Wir haben als direkten Nachbar das Jüdische Museum und auch einige Galerien sind in unserer Umgebung. Und seit die Smartphones auf dem Markt sind und man mit unterschiedlichen Landkarten durch die Stadt gehen kann, findet man uns auch sehr leicht.
Die Berlinische Galerie Thomas Köhler wird 50 Jahre alt und seitens des Berliner Senats gab es da eine schöne Bescherung, in Anführungsstrichen. Das Haus muss wohl an die 900.000 Euro, wenn ich richtig informiert bin, einsparen in diesem Jahr. Wie stemmen Sie das?
Ja, das ist für uns eine große Herausforderung und wir müssen uns da sehr anstrengen. Und zum Glück haben wir eine sehr, sehr großartige Verwaltungsdirektorin, mit der gemeinsam wir dann entwickelt haben, wie wir das machen könnten. Und die Einsparungen finden in unterschiedlichen Bereichen statt. Stellen, die nicht besetzt werden, zum Beispiel Laufzeiten von Ausstellungen, die verlängert werden. Man eröffnet dann erst später ein neues Projekt. Oder man verschiebt schweren Herzens dann tatsächlich Projekte auf eine längere Sicht. Und das sind alles unterschiedliche Komponenten, die man versucht eben zu berücksichtigen, um dann diese entsprechende Summe einsparen zu können. Das klappt dieses Jahr hoffentlich noch ganz gut, aber ich habe doch große Angst vor dem nächsten Jahr. Denn wenn in eben solcher Größenordnung eingespart werden muss, dann hat das wirklich ernste Folgen für das Ausstellungsprogramm, muss man sagen. Also dann sind wir nicht mehr oder können es nicht mehr sein, ein dynamisches Zentrum für die Präsentation von Kunst, sondern dann wird man einfach nur noch die Türen aufmachen können.
So, Thomas Köhler, zum Schluss wollen wir aber noch mal über schöne Dinge reden. Was hat die Berlinische Galerie vor im Jubiläumsjahr? Was erwartet den Besucher außer eben dieser schon umgestalteten Dauerausstellung, über die wir schon gesprochen haben? Aber was gibt es sonst noch?
Wir haben einen großen Schwerpunkt gelegt auf die Arbeit vor dem Museum. Man soll in die Berlinische Galerie gehen, man muss es aber nicht. Es gibt eine Garteninstallation eines Kooperativs mit dem Namen Le Balteau. Mit denen haben wir schon mal zusammengearbeitet und die werden unseren sehr hermetischen Vorplatz begrünen. Dazu gibt es dann auch noch über dem Eingang eine, ich will eigentlich noch gar nicht so viel verraten davon, jedenfalls eine aufblasbare, ja geradezu kinetische Skulptur von Daniel Hölzel. Und diese Installation im Außenraum werden wir begleiten durch eine Vielzahl von Programmen, Performances, Lesungen, aber auch ein großes Sommerfest mit entsprechendem Geburtstagskuchen. Das sind die Dinge, die wir uns vorgenommen haben und da kann man hinkommen. Das kostet nichts, das sind Veranstaltungen unter freiem Himmel, idealerweise bei strahlendem Sonnenschein.
Und große Sonderausstellungen noch dieses Jahr?
Auch hier gibt es eine Entdeckung, glaube ich, aus der fotografischen Sammlung. Eine Fotografin, die in den 20er Jahren ganz selbstbewusst ein eigenes Büro eröffnet hatte, deren Namen man aber kaum kennt. Martha Astfalk-Fietz. Und deren Werk hat nur überlebt, weil sie dieses Werk, ein Großteil jedenfalls, an ihren Vater geschickt hat. Denn ihr Studio ist in Berlin während eines Bombenangriffs zerstört worden. Also man sieht sehr atemberaubende Arbeiten. Einerseits kommerzielle Arbeiten, Porträts zum Beispiel aus der Künstler- und Prominentenszene Berlins der 20er. Aber zum anderen auch Experimente. Sie hat sich selber gern verkleidet. Sie hat sich Tischdecken zu Kleidern drapiert. Sie hat mit dem Surrealismus geliebäugelt. Also es ist eine wirklich tolle, aufregende Entdeckung, von der wir jetzt nicht sagen können, dass es eine künstlerische Position ist, bei der jeder sofort weiß, was sie gemacht hat. Aber man kann sie bei uns entdecken und kennenlernen. Und ich hoffe, dass Martha Astfalk-Fietz dann nach diesem Jubiläumssommer viele Leute kennen.
Thomas Köhler, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.